Ja, und wir machen heute weiter in der Wortverkündigung eben mit dem tausendjährigen Reich. Und vor 3 Wochen, da haben wir den ersten Teil beendet mit der Aussage, dass es bei diesem tausendjährigen Reich, auch Millennium genannt, ja in erster Linie wieder um Israel geht. Weil da werden sich die irdischen Verheißungen, die Israel gegeben sind, erfüllen. Und so heißt es zum Beispiel in Micha Kapitel 4, Vers 7, Micha Kapitel 4, Vers 7, ihr habt es hier vor Augen, und ich will aus dem Hinkenden, und damit ist Israel gemeint, einen Überrest machen. Und aus dem, was weit entfernt war, und ich denke, das kann man sowohl räumlich als auch geistlich deuten, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie als König herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Und genau das wird sich im Millennium, im tausendjährigen Reich erfüllen. Das heißt, bei seiner triumphalen Rückkehr hier zur Erde mit Abschluss dieser schrecklichen Trübsalzeit, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit und zwar in Jerusalem erscheinen wird, der wird ja diesmal von diesem Überrest, von seinem frisch bekehrten Volk königlich empfangen werden. Und dieses bekehrte Israel wird dabei im tausendjährigen Reich ja praktisch der Ausgangsort des ganzen Segens sein, der Ausgangsort der Gotteserkenntnis und somit endlich seiner Berufung vollumfänglich gerecht werden, ein Licht für alle Nationen zu sein. So wie es hier beim Propheten Jesaja geschrieben steht, in Kapitel 2, Vers 3, Jesaja Kapitel 2, Vers 3, und viele Völker werden hingehen, eben in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches, und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Die Missionsstation, von der aus die Menschen mit dem wahren Evangelium erreicht werden, ist dann also nicht mehr die Zionshalle in Dübendorf, sondern das Zion in Jerusalem. Und große Scharen von Menschen werden alljährlich nach Jerusalem kommen, um dort von Gott zu hören. Das heißt, es ist auch ein Verlangen da nach dem Wort Gottes. Ja, und die Nationen, unter denen die Juden bis anhin, nämlich einschließlich dieser Trübsalzeit, zu leiden hatten, die werden sich für das an Israel zugefügte Unrecht entschuldigen und am Aus- und Aufbau Jerusalems beteiligen. So heißt es in Jesaja Kapitel 60, zum einen in Vers 10, Jesaja Kapitel 60 in Vers 10, und die Söhne der Fremde, ja, wer ist das? Die Söhne der Fremde, das sind eben die Nachkommen der Völker, der Nationen, die Israel bis dahin so heftig bedrängt haben und deren Nachkommen, die ins Millennium werden einziehen dürfen, und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige, also ihre Herrscher, dich bedienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich über dich erbarmt. Und dann geht's weiter, noch in Vers 14. Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Auch hier wieder, ne? Die Nachkommen all der Völker, die Israel unterdrückt haben. Die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen. Und sie werden dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Ja, Gott wird sich in und an Israel vor den Augen der ganzen Welt verherrlichen. Ja, auch noch 2 Bibelstellen. Zum einen Jeremia Kapitel 33, Vers 9. Jeremia, Kapitel 33, Vers 9. Und Jerusalem soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und Hesekiel, Kapitel 36, Vers 23. Hesekiel 36, Vers 23. Und ich werde meinen großen unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen. Und nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Ja, und beim Propheten Zephania, und das könnt ihr jetzt selber aufschlagen, weil das habe ich hier nicht projiziert, beim Propheten Zephania steht noch Folgendes geschrieben in Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Zephania, Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Zephania Kapitel 3, Vers 19, Vers 20. Ich werde sie zum Lobpreis und zum Namen machen in jedem Land ihrer Schande. Ich werde euch herbeiholen und sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lobpreis machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Und was ist das für eine Verheißung, was ist das für ein Finale für diesen sogenannten Überrest Israels? Und erscheint Israel gegenwärtig auch vielen Völkern als Fluch, ja? Als Laststein und als Dorn, den man am liebsten loswerden möchte. Denken wir auch nur an den ESC, ne, wo man Israel am liebsten ausgegrenzt hätte und in vielen anderen Bereichen ja auch. So wird Israel im tausendjährigen Reich ein Segen sein für alle Völker auf Erden. So heißt es in Sacharja, Kapitel 8, Vers 13. Sacharja, Kapitel 8, Vers 13. Und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid. Und das ist bis heute der Fall und das wird sich auch weiter fortsetzen bis in die Trübsalzeit, bis zum Ende der Trübsalzeit hinein, bis der Herr Jesus wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Und es wird geschehen, wie ihr ein Fluch unter den Nationen gewesen seid, Haus Juda und Haus Israel, so werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Vom Fluch zum Segen. Und in Jeremia, Kapitel 31, Vers 7, da wird Israel sogar das Haupt aller Völker genannt, was gegenwärtig in der UN-Vollversammlung gar nicht gut ankommen würde. Jeremia, Kapitel 31, Vers 7. Israel, das Haupt aller Völker. Ganz Israel wird im tausendjährigen Reich zu einem gesunden Land werden, geistlich wie auch irdisch. Die unfruchtbare Wüste um das Tote Meer herum wird wieder fruchtbar werden und das Tote Meer selbst wieder lebendig, so wie es in Hesekiel in Kapitel 47 geschildert wird. Ja, es wird tatsächlich eine heile Welt sein unter der irdisch-himmlischen Regierung des Herrn Jesus und den Seinen. Und das nicht nur in Israel und dem Nahen Osten, sondern weltweit. So steht es geschrieben in Sacharja, Kapitel 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein, ja, in erster Linie über sein Volk Israel, ja. Aber es geht ja noch weiter. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das heißt, während dieses Millenniums, während dem tausendjährigen Reich, gibt es praktisch gar keine Religion. keine Religion und auch keine falsche Prophetie mehr. Gott ist einzig und einzigartig. Gott ist alternativlos. Ja, unter der irdischen Führung des Herrn Jesus wird sich zeigen, wie gut es auf der Erde sein kann, wenn man denn Gott die Regentschaft überlässt und seinen Anweisungen folgt. Denn es ist nicht die Demokratie, ne, die den ersehnten Frieden herbeiführt, sondern es ist die Theokratie unter der Führung des einzig wahren und allein existierenden Schöpfergottes, über den die Bibel Zeugnis gibt. Und so heißt es im Psalm 22 ohnehin ein messianischer Psalm, der ganz deutlich auf den Messias, auf Jesus Christus hinweist. Und da heißt es in den Versen 28 und 29, also Psalm 22, Vers 28 und Vers 29, daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden, denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Israel wird im tausendjährigen Reich auch seine größte Ausdehnung erreichen, nämlich vom Strom Ägyptens bis hin zum Euphrat, und niemand wird sich darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, man wird sich sogar über die Ausbreitung Israels freuen, was der Beweis dafür ist, dass es die UNO nicht mehr geben wird. Israel wird auch nicht mehr als Besatzungsmacht verunglimpft werden, sondern man wird sich glücklich preisen über die Anwesenheit Israels. Hier, Hesekiel Kapitel 36, Vers 15, den Vers kann man gar nicht oft genug lesen. Geht runter wie Öl. Hesekiel 36, Vers 15. Und ich will dich nicht mehr die Schmähungen der Nationen hören lassen. Und das Höhnen der Völker sollst du nicht mehr ertragen müssen. Einfach herrlich. Die Jerusalem-Frage ist ein für alle Mal geklärt. Und niemand wird mehr nach einer Zwei-Staaten-Lösung schreien. Die Aufmerksamkeit aller Völker wird auf Jerusalem und Israel gerichtet sein, aber diesmal nicht in böser Absicht, sondern weil Gottes Gerechtigkeit und der Friede des Herrn Jesus von dort ausgehen werden. Ja, während dem alljährlichen Laubhüttenfest werden die Nationen Israel ihre Aufwartung machen. Und in Hesekiel, da wird ab Kapitel 40 die Rückkehr der Schechina, ne, der Anwesenheit Gottes im Tempel beschrieben, was voraussetzt, dass es im Millennium auch wieder einen Tempel geben wird. Die Bundeslade jedoch, das finde ich noch spannend, die Bundeslade jedoch wird verschollen bleiben. Warum? Da ja Jesus selbst auf dem Thron Gottes in Jerusalem anwesend sein wird. So heißt es hier in Jeremia, Kapitel 3, Vers 16. Sollte Indiana Jones mal lesen. Jeremia, Kapitel 3, Vers 16. Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen. Das wird geschehen, im tausendjährigen Reich wird sich das erfüllen. Spricht der Herr, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn. Und sie wird keinen mehr in den Sinn kommen. Und man wird nicht mehr an sie denken, noch sie suchen. Und sie wird nicht wiederhergestellt werden. Der Jäger des verlorenen Schatzes kann seine Jagd getrost einstellen. Da die Bundeslade gar kein Schatz mehr ist, sondern nur noch ein Relikt, welches vom eigentlichen Schatz, dem Sohn Gottes, überragt wird. Und das ist ja ungefähr so, wie wir hatten heute eine Einsegnung, ja? Als wenn ein Mädchen lange Jahre so ihre Lieblingspuppe geradezu anhimmelt, aber spätestens dann, wenn sie ihr eigenes Kind in den Armen trägt, keine Sehnsucht mehr nach ihrer Puppe haben wird. Jetzt trägt sie einen lebendigen Schatz in ihren Armen, ne? Der eine jede noch so schöne und wertvolle Puppe weit, weit, weit in den Schatten stellt. Gehen wir einen Schritt weiter und beleuchten wir, was sich im tausendjährigen Reich abspielen und wozu dieses dienen wird. Die Auswirkungen des Sündenfalls und auch die der Sündflut werden im tausendjährigen Reich praktisch ausgesetzt und es kommt wieder zu einem vorsintflutlichen Alter, denn so steht's hier geschrieben in Jesaja Kapitel 65 Vers 20. Jesaja Kapitel 65 Vers 20 und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird. Und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Also wir sehen, der Tod existiert zwar noch, weil die Ewigkeit ja noch nicht angebrochen ist, aber der Tod wird eher eine Ausnahme als die Regel sein. Säuglingssterblichkeiten und Fehlgeburten wird es keine mehr geben. Und der Mensch, er wird wieder so alt werden wie vor bzw. unmittelbar nach der Sintflut. Ja, im Normalfall werden die Menschen sogar das gesamte tausendjährige Reich durchleben. Vermutlich wird es auch gar keine Krankheiten mehr geben. Wobei man sich da natürlich fragen darf, woran die Menschen dann sterben werden. Und die Antwort lautet nicht an Impfschäden und Tobsuchtsanfällen, ne? Sondern am Willen Gottes. Ähnlich wie einst bei Ananias und Sapphira, über die die Apostelgeschichte in Kapitel 5 berichtet. Die beiden sind kerngesund gestorben. Und warum? Weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. So, und das heißt jetzt nicht, dass jeder sogleich sterben wird, wenn er sich in irgendeiner Sache versündigt, aber es wird Fälle geben, wo dies der Fall sein kann. Und so heißt es eben hier in dieser eben gelesenen Stelle aus Jesaja Kapitel 65 Vers 20, wer nur 100 Jahre alt wird, soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Wir sehen also auch, Sünde und Abkehr von Gott ist also auch im Millennium noch möglich. Und sogar die Todesursache Nummer 1. So, und das betrifft natürlich nicht die, die ja schon mal gestorben sind und jetzt mit ihren Auferstehungsleibern, ne, mit ihren Herrlichkeitsleibern überkleidet sind und praktisch ja schon als Himmelsbürger, ich hatte das im ersten Teil gesagt, als Himmelsbürger praktisch so als Grenzgänger, ne, zwischen Himmel und Erde wandeln, das betrifft die natürlich nicht, die können nicht wieder in Sünde fallen, ja, und werden dann auch nicht sterben, sondern das betrifft natürlich nur die, die lebend ins Millennium geführt wurden und oder währenddem ja auch geboren werden. Und während dieser langen Zeit des Millenniums werden auch nicht wenige Menschen geboren werden, weil es keine Fehlgeburten mehr geben wird, weil es keine Abtreibungen mehr geben wird und weil die Menschen ja sehr alt und auch fruchtbar werden. Und folglich wird es auf jeden Fall auch während dem Millennium wird es natürlich Ungläubige geben, da sich nämlich ein jeder Mensch für oder gegen Christus entscheiden muss, auch im tausendjährigen Reich. Noch befinden wir uns ja auf der von der Sünde infizierten alten Erde. Und auch die sogenannte Erbsünde ist ja noch präsent, so dass auch im Millennium die Menschen in Sünde geboren werden und sich ganz bewusst für ein Leben mit Jesus entscheiden müssen. Denn nur sein vergossenes Blut von Golgatha wäscht den Schmutz der Erbsünde rein. Ja, und einige von diesen Unerlösten werden sich am Ende des Millenniums vom Teufel auch verführen lassen. So wie es in der Offenbarung geschrieben steht, wir hatten es eben gelesen, aus Offenbarung Kapitel 20, ich will noch mal lesen, die Verse 7 und 8. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 7 und 8. Das ist dann praktisch am Ende des tausendjährigen Reichs. Und dann heißt es hier, Offenbarung 20, Vers 7, Vers 8, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Er war ja diese 1000 Jahre wie aus dem Spiel genommen, ne? Gebunden. Aber jetzt am Ende dieser 1000 Jahre wird er wieder losgelassen werden. Und dann heißt es in Vers 8, und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben. Aber was hier auch noch interessant ist, ist die Tatsache, dass hier ja nur von den Heidenvölkern die Rede ist. Ja? Vers 8. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen. Also das lässt doch vermuten, dass niemand von den Kindern Israels vom Glauben abfallen wird. Israel ist gereinigt. Dieser Überrest Israels darf ins tausendjährige Reich einziehen. Und die bekommen natürlich auch Nachkommen, ja? Aber wenn ich das jetzt hier so interpretiere, aber wie gesagt, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein, aber ich lese das in meiner Naivität so, dass sich ganz offensichtlich niemand vom Volk Israel, von Gott, abkehren wird. Sondern das betrifft tatsächlich nur einige aus den Nationen bzw. Heidenvölkern. Aber wir sehen, selbst in diesem Friedensreich, in welchem es den Menschen ja an nichts fehlen wird, werden sich unverständlicherweise Menschen von Gott abwenden und sich von Satan verführen lassen. Im Übrigen ein Indiz dafür, dass der Wohlstand keineswegs ein Garant für Dankbarkeit, Zufriedenheit und Gottvertrauen ist. Nein, der Glaube an Jesus Christus ist immer eine Herzensangelegenheit und niemals eine Frage des körperlichen oder materiellen Wohlergehens. Es sind nämlich nicht die äußeren Umstände, die sich ändern müssen, sondern das Inwendige, ne? Das Innere des Menschen muss sich ändern. Interessant ist zudem, dass es im Millennium auch noch Privateigentum geben wird, aber keinen Sozialneid und auch keine Ausbeutung. Jesaja, Kapitel 65, Vers 21. Jesaja 65, Vers 21, sie werden Häuser bauen und auch selber bewohnen, ja? Und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Und in Micha, Kapitel 4, Vers 4, da heißt es, jeder Mann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und niemand wird ihn aufschrecken. Nicht einmal das Finanzamt. Es wird auch noch Staaten und Regierungen geben. Und nicht nur die Menschen erfahren Heilung, Frieden und Gerechtigkeit, sondern die ganze Schöpfung. So wie es im Römerbrief geschrieben steht, dürft ihr gerne aufschlagen. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Da lesen wir mal ab Vers 18. Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Auch eine herrliche Verheißung. Römer Kapitel 8, ab Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann geht's weiter. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Oder wir könnten auch sagen, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und genau das wird ja im tausendjährigen Reich der Fall sein. Und dann geht's weiter, Vers 20. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung sehnt sich nach einer Erlösung. Und diese wird im Millennium zur Wirklichkeit. So heißt es zum Beispiel in Jesaja Kapitel 35, Vers 1. Jesaja Kapitel 35, Vers 1. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land. Da fragt man sich doch, wie soll das denn gehen? Wie kann sich eine Wüste freuen? Ja? Aber wir sehen, die ganze Schöpfung ist mit einbezogen in diese Reinigung, in diese Wiederherstellung. Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, jauchzen wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Ja, und im Lieblingsvers eines jeden Gärtners in Jesaja Kapitel 55, Vers 13 lautet es noch wie folgt. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen. Und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Unkraut jäten wird uns im tausendjährigen Reich erspart bleiben. Und auch die Tiere, die ganze Schöpfung, Pflanzen, Tiere, Menschen. Und auch die Tiere werden von der Knechtschaft des Verderbens befreit werden. Jesaja Kapitel 11. Ich will uns das lesen. Jesaja Kapitel 11. Die Verse 6 bis 8, Jesaja Kapitel 11, wir hatten jetzt gerade es von den Pflanzen gehabt, ja? Jetzt haben wir es von den Tieren. Jesaja Kapitel 11, die Verse 6 bis 8. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen. Und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Die Tiere werden nicht mehr aggressiv sein und keine anderen Tiere töten. Das Lamm wird ganz unaufgeregt neben dem Löwen liegen und der Geier wird sich über diese entgangene Speise noch nicht einmal ärgern. Ihr Kind wird mit einer Vogelspinne spielen. Und sie werden sich an diesem Anblick sogar erfreuen. Und das, was für die Tiere gilt, das hat für die Menschen erst recht seine Gültigkeit. Kein Mensch wird sich mehr über den anderen erheben. Das Hauptmerkmal des tausendjährigen Reiches wird der Friede sein. Deswegen sprechen wir ja auch vom tausendjährigen Friedensreich. Ja, selbst im Nahen Osten wird endlich Frieden sein. Und der Friedefürst, der das alles bewirkt, ist nicht irgendein Weltenherrscher, irgendein Friedensnobelpreisträger, irgendeine Organisation, nicht irgendein religiöses Oberhaupt und schon gar nicht irgendein Friedensaktivist, sondern niemand anderes als der Herr Jesus Christ. Und diese Prophezeiung offenbart im Übrigen auch die große Verführung, die im Gange ist, wenn die Menschen meinen, Frieden schaffen zu können ohne Gott. Welch ein Irrtum und welch eine teuflische Verführung. So heißt es ja auch in Jeremia, Kapitel 6, Vers 14. Sie sagen Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Und in Kapitel 8, Vers 15 ebenfalls aus Jeremia. Man hofft auf Frieden und da ist nichts Gutes. Und ich denke, die Wahrheit dieses Wortes wird uns jeden Tag aufs Neue vor Augen geführt. Das ist das Ergebnis von Frieden schaffen ohne Gott. Und das Ergebnis, wenn man gar nicht mehr nach Gott fragt und auch Gott nicht mehr in die Entscheidungen mit einbezieht. Und da kann man wirklich nur sagen, so wie es in Psalm Kapitel 33, Vers 12 geschrieben steht, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und so kommen wir zurück auf den Frieden im Millennium zu sprechen, wenn Gott in und durch Jesus Christus die Friedensherrschaft übernehmen wird. Und nebst dem Frieden wird die Gerechtigkeit das markante Zeichen des tausendjährigen Reiches sein. Es wird weltweit gerecht zugehen und niemand wird mehr einen Grund haben zum Streiken, zum Demonstrieren oder was auch immer. Flüchtlingsströme sind passé. Da es in jedem Land friedlich sein wird und niemand mehr an Hunger, Durst, Vertreibung und Verfolgung zu leiden hat. Und allein dieses Verhältnis von sieben Jahren oder 3,5 Jahren schrecklicher antichristlicher Regierungszeit zu 1000 Jahren Friedensherrschaft in und durch Jesus Christus spricht doch Bände und offenbart auch die Größe, Allmacht, Gnade, Souveränität und herrliche Majestät des einzigartigen und unvergleichlichen Schöpfergottes. Und das, liebe Geschwister, sollte uns zugleich zuversichtlich und getrost in die Zukunft blicken lassen. Oftmals sieht man ja immer nur das Beängstigende, wenn wir an die Apokalypse und der Endzeit denken. Wir denken an Naturkatastrophen und einem Überwachungsstaat, an zunehmender Ungerechtigkeit, Verfolgung und dem Glaubensabfall. Aber wir sollten doch darüber hinaus auf das schauen, was dies alles überdauert und weit, weit mehr ins Gewicht fallen wird. Nämlich die Regentschaft des Herrn Jesus, der allem Bösen und aller Ungerechtigkeit ein Ende setzen wird. Ja, eine 1000 Jahre währende Friedensherrschaft, ohne Abtreibungen und ohne Gotteslästerungen, ohne Kriege und ohne Hunger, ohne Organhandel und ohne Ausgrenzung, ohne Faschisten und ohne Antifaschisten, ohne Klimapanik und ohne Denunzianten, ohne Angst und ohne Stress, ohne Prostitution und ohne Rassismus, ohne Heuchler und ohne Kinderschänder. Einfach eine Zeit, eine herrliche Zeit, die wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Zumal es nach diesen 1000 Jahren ja auch noch weitergehen wird. Dann jedoch auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Ja, die letzte Generation, die hier auf Erden leben darf, die wird sich garantiert nicht festkleben und Bilder beschmieren, sondern sich einer tausendjährigen Friedensherrschaft erfreuen dürfen. Christen sollten demzufolge nicht angstvoll auf endzeitliche Schreckensszenarien starren, sondern sich auf das Kommen des Herrn Jesus freuen und seine Regentschaft im tausendjährigen Reich im Blick haben. Freude. Freude, liebe Geschwister, Freude soll unser Leben bestimmen und nicht die Furcht, Angst und Panik. Ganz nach Psalm, Kapitel 33, Vers 21. Psalm 33, Vers 21. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen. Warum? Es hat ja einen Grund. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Ist dem so? Vertrauen wir seinem heiligen Namen? Auch wenn es um uns herum mal donnert, stürmt, schneit und sich das antichristliche Reich mehr und mehr abzeichnet? Freude und nicht Furcht. Zumal wir dem Regierungsstab des Herrn Jesus angehören werden und bereits im Hier und Jetzt das große Vorrecht besitzen, wissen zu dürfen, dass sich Gottes Wort zu 100% erfüllen wird. Nicht eine Verheißung wird ausbleiben. Und so heißt es in Offenbarung, Kapitel 22, gehen wir zurück in das Buch der Offenbarung, in Kapitel 22, in den Versen 6 und 7, Offenbarung, Kapitel 22, Vers 6, Vers 7. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, unerschütterlich. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Kommen wir noch zu einem abschließenden Aspekt und der Frage, ja, warum es überhaupt eines Millenniums bedarf? Beziehungsweise, warum Gott mit Zerschlagung des antichristlichen Reiches und seinem Kommen in Kraft und Herrlichkeit nicht übergangslos das ewige Himmelreich gründet? Wozu noch dieser Einschub? Warum noch 1000 Jahre warten? Nun, auch die letzten Verheißungen Gottes werden sich noch in seinem Sohn hier auf Erden erfüllen müssen. Denn alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. So steht's geschrieben im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. So die Verheißung seiner Königsherrschaft über sein Volk Israel. Man denke an den Davidbund aus 2. Samuel, Kapitel 7, hat sich ja noch gar nicht erfüllt. Und wurde Maria nicht verheißen, dass ihrem Kind der Thron Davids gegeben und er über das Haus Jakobs regieren würde? Hat sich auch noch nicht erfüllt. Wie überhaupt? Ja, dem Volk Israel in erster Linie irdische Verheißungen gegeben wurden, bis hin zur Sabbatruhe, die sich noch nicht erfüllt haben. So lautet es zum Beispiel in Jeremia, Kapitel 30, Vers 10, und Jakob, also Israel, wird zurückkehren und Ruhe haben. Er wird sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken. Das wird sich erst im 1000-jährigen Reich erfüllen. Vorher nicht. Und ohne dem 1000-jährigen Reich würden sich ja all diese Verheißungen nicht erfüllen und nie erfüllt haben. Im 1000-jährigen Reich ist dem Sohn Gottes alle Macht übergeben, der praktisch den Faden wieder aufgreift, um die Prophezeiungen zu erfüllen, die von seinem Königreich zeugen. Und so wird der Herr Jesus genau dort herrschen oder von dort herrschen, ja, wo die Menschen ihn zuvor verspottet, belächelt und getötet haben. Und der Herr Jesus, er wird dort machtvoll regieren oder von dort machtvoll regieren, wo die Menschen ihn zuvor abgelehnt, bespuckt und geschlagen haben. Ja, in und während dem 1000-jährigen Friedensreich wird der Herr Jesus als machtvoller und gerechter König herrschen, um das zu Ende zu führen, was der himmlische Vater mit ihm hier auf Erden begonnen hat. Und wie verheißen, werden sich alle vor ihm verbeugen, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. So steht's geschrieben im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 10 und 11. Und so sagte mal jemand, im Hier und Jetzt, da kann man Gott und die Herrschaft des Herrn Jesus leugnen. Im 1000-jährigen Reich hingegen ist dies für alle eine sichtbare Realität. Und dahingehend ist das Millennium praktisch so etwas wie die letzte Stufe zur völligen Wiederherstellung des Reiches Gottes und wie ein Vorhof in den neuen Himmel und der neuen Erde. Es ist das Finale vor dem großen Endgericht. Und ein Bild für das, was auf Erden möglich gewesen wäre, wenn sowohl Israel als auch die Menschheit im Allgemeinen Ja zu Jesus und seiner Regentschaft gesagt hätten. Ja, und abschließend wird mit Ende des 1000-jährigen Reiches, wir hatten es in Offenbarung Kapitel 20 gelesen gehabt, zu Beginn, ich will das jetzt nicht wiederholen, aber abschließend wird mit Ende des 1000-jährigen Reiches und der endgültigen Scheidung der Kinder Gottes von dem Rest der Welt, nachdem Satan für eine kurze Zeit losgelassen wurde, die ganze Schöpfung erneuert werden. da diese dem Sündenfall unterworfen ist. Die Erde ist ja vollumfänglich von der Sünde besudelt und entheiligt, so dass es eine komplette Reinigung und Neuerschaffung von Himmel und Erde geben wird. Ganz nach 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 12 und 13. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 12, Vers 13. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Halten wir es fest, dass es sicherlich doch viele, viele, viele Fragen in Bezug auf das tausendjährige Reich gibt, die auch unterschiedlich beantwortet werden können. Aber was bleibt, liebe Geschwister? Was bleibt, das ist die unumstößliche Tatsache, dass unser treuer Gott und Herr sowohl mit seinem Volk Israel als auch mit uns, mit seiner Gemeinde, wie auch mit der ganzen Schöpfung zum Ziel kommen wird. Und das ist wahrlich Grund zur großen Freude. Demzufolge, bitte, freuen wir uns auf die gegenwärtige Zeit der Gnade. Freuen wir uns auf die Gewissheit, dass es keine Verdammnis für die geben wird, die in Christus Jesus sind. Freuen wir uns auf die Begegnung mit Gott und freuen wir uns auf das kommende tausendjährige Reich. Ja, freuen wir uns auf die Rückführung Israel zu dem Gott ihrer Väter und freuen wir uns auf die zukünftige Herrlichkeit im neuen Himmel und der neuen Erde. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus können wir einfach nur von ganzem Herzen Dank sagen. Dank sagen, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, dass wir überhaupt dieses Vorrecht genießen dürfen, die Heilige Schrift, die Bibel in Händen halten zu dürfen, darin lesen zu dürfen, Herr, dass du uns darin offenbarst, dass du uns deinen Heilsratschluss ja auch damit vor Augen führst und dass du vor allem uns auch in diese Erkenntnis führst, bei allen Fragezeichen, die irgendwo unbeantwortet bleiben, dass du uns aber doch in diese Erkenntnis führst, dass du mit deinem Heilsplan zum Ziel kommen wirst. Ob wir das verstehen, ob uns das gefällt, nein, du wirst es tun. Deine Verheißung wird sich erfüllen. Nicht eine deiner Verheißungen wird ausbleiben. Du wirst zum Ziel kommen mit uns, mit deiner Gemeinde, mit einem jeden von uns, mit der ganzen Schöpfung und auch mit deinem Volk Israel. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der nicht lügen kann und Wort hält. Gepriesen sei dein Name. Amen.